Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Schmieding. So gerne wollten wir Ihnen heute 25 Corona-freie Minuten Medias Res kredenzen. Und wir hätten das auch fast geschafft. Aber selbst da, wo Pressefreiheit draufsteht, steckt Corona drin. Wenigstens in China. Und auch Michael Bloomberg versucht sich mit beruhigenden Worten zum Virus beim amerikanischen Volk als präsidententauglich in Szene zu setzen. Wir blicken nach Syrien, nach Duma, diesem furchtbar zerstörten Ort bei Damaskus, der eigentlich wieder in den Schlagzeilen sein sollte. Wir versuchen uns an einer Erklärung, warum die Medien diesmal knapp 2 Jahre nach einem möglichen Giftgasangriff kein Interesse an einer Richtigstellung haben. Im Rennen um die Nominierung zum demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten betritt einer das Feld, der bisher geduldig in der Kabine gesessen hatte. Er kommt ins Spiel, wenn die Konkurrenz hinkend vom Platz geht. Heute am Super Tuesday stellt sich Michael Bloomberg selber auf. Der Medienmilliardär finanziert seinen Wahlkampf komplett aus eigener Tasche und für ihn werden sogar die Regeln geändert. Bislang mussten die Kandidaten Einzelspender vorweisen, wenn sie bei den Fernsehdebatten dabei sein wollten. Das gilt für Bloomberg nicht. Jürgen Kalver stellt uns den Mann mit Ambitionen auf den ganz großen Pott vor.
Das Rennen um den Posten des Trump-Herausforderers läuft seit rund einem Jahr und hat trotzdem bislang keinen Favoriten produziert. Selbst die prominentesten Namen, Joe Biden und Bernie Sanders, tun sich schwer, auch nur die Hälfte aller Parteigänger hinter sich zu versammeln. Weshalb vor ein paar Monaten ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring warf. Michael Bloomberg, politisch ein Mann der Mitte. Sein wichtigstes Qualitätsmerkmal, er ist steinreich und gibt sein Geld im Wahlkampf mit beiden Händen aus. Rund 500 Millionen Dollar sollen es bereits gewesen sein. Am teuersten war bisher ein 3-Minuten-Werbespot am Sonntag. Der lief landesweit auf 2 Kanälen. Darin pries sich der Kandidat angesichts der weltweiten Verunsicherung in Sachen Coronavirus als Krisenmanager an.
Good evening. I know this has been a very worrisome week for many Americans. The coronavirus is spreading and the economy is taking a hit.
Der Auftritt, so produziert wie sich US-Präsidenten im Fernsehen inszenieren, war überall ein Thema. Nur auf einer Medienplattform fand man so gut wie nichts. Auf Bloomberg News, Teil des Imperiums, das seinen Namen trägt. Die Journalisten dort sind nicht zu beneiden, denn sie lavieren im Umgang mit der Frage, wie geht man objektiv mit dem Boss als Kandidaten um. Die Berichterstattung auf Bloomberg News war nach dem schwachen Debattenauftritt des Chefs vor 2 Wochen in Nevada vergleichsweise kritisch, stellte Roland Lindner fest, langjähriger Wirtschaftskorrespondent der FAZ in New York.
Bloomberg got hammered, Bloomberg ist auseinandergenommen worden. Aber es war eben auch so. Also wenn man darüber schreiben wollte, dann konnte man es gar nicht anders schreiben. Und viele andere Medien waren noch viel kritischer.
Ihn nun im Gegenzug wenige Tage vor dem Super Tuesday hochzujubeln, den bislang wichtigsten Termin bei den Vorwahlen, wäre sicher möglich gewesen. Aber nach Einschätzung von Lindner keine gute Idee.
Von der Journalistenwarte aus ist das bestimmt eine extrem unangenehme Situation. Es war auch zu lesen, dass Quellen nicht mehr mit ihnen reden wollen, weil sie potenzielle Interessenkonflikte vermuten. Die Richtlinie, die Bloomberg herausgegeben hat, dass sie über Bloomberg und auch alle anderen demokratischen Kandidaten nicht investigativ berichten wollen, aber über Donald Trump eben schon, weil er nun mal die Regierung ist. Das heißt, die Leute, die im Moment für Bloomberg arbeiten, für die ist das bestimmt nicht so angenehm.
Man musste bei Bloomberg News den Spagat aus Sympathie und Distanz schon einmal bewältigen. Zwischen 2002 und 2012, als der Chef als New Yorker Bürgermeister amtierte. Aber da ging es um reine Lokalpolitik und davon ungestört konnten die wichtigsten Geschäfte des Hauses einfach weiterlaufen. Der Verkauf von Spezialcomputern, mit denen die blitzartigen Aktiengeschäfte an der Wall Street noch schneller funktionieren. Nun steht sehr viel mehr auf dem Spiel. Sollte es im Herbst zu einem Duell mit Trump kommen, liefe die Wahl wohl auf eine extrem teure Personality-Show hinaus. Zwischen einem Amtsinhaber mit einer Wählerbasis aus konservativen evangelikalen Christen in ländlichen Gegenden und mit einem der reichsten Männer der Welt, der die Ideen aus dem wirtschaftlich dynamischen Teil Amerikas, den Metropolen und Vorstädten, umsetzen will, Waffengesetze ändern und gegen die wachsende Einkommensungleichheit ankämpfen. Es wäre allerdings der letzte Beleg für das Ende eines Parteiensystems klassischer Prägung, sagt Jeff Jarvis, Journalismusprofessor am City College von New York. Man kann ganz einfach eine Partei übernehmen. Das hat Donald Trump getan, ein Demokrat, der zu den Republikanern wechselte. Jetzt haben wir Bloomberg, einen Republikaner, der dasselbe bei den Demokraten versucht. Mit ganz viel Geld. Mitverantwortlich die Medien. Und zwar vor allem ein Mann, der Erfinder des Propagandafernsehens vom Typ Fox News. Rupert Murdoch ist ganz alleine für den Zerfall der Demokratie in den englischsprachigen Ländern verantwortlich.
Fox News separating America.
Im direkten Vergleich schneidet Bloomberg deutlich besser ab, sagt Jarvis.
I think Bloomberg is a very different beast.
Er ist da eine andere Nummer. Sein Ziel ist es, Geld zu verdienen, aber es dann für wohltätige Zwecke wieder auszugeben. Von seiner Großzügigkeit profitiert gegenwärtig aber hauptsächlich eine Branche, die Medienunternehmen, die seine Werbespots ausstrahlen.
Jürgen Kalver über den möglichen US-Präsidentschaftskandidaten Michael Bloomberg. Das Wall Street Journal verglich übrigens neulich die New Yorker Wohnungen von Michael Bloomberg und Donald Trump miteinander. Bei Trumps an der Fifth Avenue sähe es ein bisschen aus wie im Casino. Bei Bloombergs in der 79. Straße würde sich auch Ludwig der 14. wohlfühlen, schrieb die Zeitung letzte Woche. Apropos Wall Street Journal, drei Korrespondenten des Blattes mussten auf Druck Pekings China verlassen. Auch wenn Trumps Verhältnis zur amerikanischen Presse nicht ungetrübt ist, das wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Er ordnete an, dass Chinas staatliche Medien in den USA als Auslandsvertretungen eingestuft werden. Das US-Außenministerium konnte deshalb gestern die Zahl der Mitarbeiter dieser Medien deutlich begrenzen. Wie verzweifelt manche Journalisten derweil in China um die Pressefreiheit kämpfen, weiß unser Korrespondent Axel Dorloff.
Li Zehua sitzt am Steuer seines Autos und fährt durch Wuhan. Ein Auto der Staatssicherheit verfolgt mich, sagt der 25-jährige Journalist aufgebracht, während er sich mit dem Handy selbst filmt. Ich bin in Wuhan, sie verfolgen mich. Li Zehua schafft es in seine Wohnung und versendet dort am vergangenen Mittwoch seine bislang letzte Botschaft über den Videokanal YouTube. Ich bin weder bereit zu schweigen, noch bin ich bereit, meine Augen und Ohren zu schließen. Warum ich beim Fernsehsender CCTV gekündigt habe? Weil ich hoffe, dass noch mehr junge Menschen, mehr Leute wie ich, sich erheben werden. Li hat beim Staatsfernsehen CCTV gearbeitet. Er hat dort von heute auf morgen gekündigt, um als unabhängiger Journalist aus Wuhan zu berichten. Aus der abgeriegelten Stadt, die am meisten vom neuartigen Coronavirus betroffen ist. Und die bis heute einen Großteil der Opfer und Infizierten in China verzeichnet. Vor zwei Wochen hat Li Zehua via Livestream aus einem Krematorium berichtet, in dem Träger gesucht werden, um die vielen Leichen zu transportieren. Eine Woche später hat er aus einer Tiefgarage aus Wuhan berichtet, in der Wanderarbeiter gezwungen werden zu kampieren. Er ist dort hingegangen, wo die chinesischen Staatsmedien nicht sind. Es geht mir nicht darum, aufzubegehren. Es ist doch nicht so, dass wir mit ein paar Worten die Partei in Frage stellen. Ich weiß, dass unser Idealismus bereits im Frühling 1989 zerstört wurde. Wenn wir aber hier nur ruhig herumsitzen, erreichen wir gar nichts. Die Jugend von heute, die nur in sozialen Netzwerken unterwegs ist, weiß gar nicht, was in der Geschichte unseres Landes passiert ist. Die denken, das, was sie jetzt haben, ist das, was sie verdienen. Li Zehua hat an einer der besten Journalismusuniversitäten in China studiert. Seit fast einer Woche gilt er als verschwunden. Und er ist nicht der Erste. Mitte Februar ist der chinesische Videoblogger Fang Bin von den chinesischen Behörden festgenommen worden. Er hatte zuvor mit dem Handy dramatische Szenen vor und in Krankenhäusern in Wuhan gefilmt. Auch der Anwalt und Bürgerjournalist Chen Qiushe hatte aus Wuhan berichtet und ist verschwunden. Als die Sicherheitsbehörden vergangenen Mittwoch an Li Zehuas Tür klopfen, sendet er noch live und adressiert dabei die, die ihn abholen. Wenn ihr so eine Ordnung unterstützt, ohne das vor euch selbst zu begründen, kommt der Tag, an dem ihr selbst Opfer dieser Ordnung werdet. Dann fällt es euch selbst auf die Füße. Das war's jetzt. Ich bin bereit, die Tür zu öffnen. Gestern hat der Club der Auslandskorrespondenten in China seinen Jahresbericht veröffentlicht. Darin heißt es, dass das repressive Klima gegenüber Journalisten massiv zugenommen habe. Über 80% der Auslandskorrespondenten gaben an, im Zuge ihrer Berichterstattung in China im vergangenen Jahr Einmischung, Schikane oder Gewalt erfahren zu haben. Chinesische Journalisten wie Li Zihua verschwinden sogar, wenn sie zu kritisch berichten.
Axel Dorloff über die Situation chinesischer und ausländischer Medien in China. Zur OPCW blickt die Welt, wenn wieder irgendwo chemische Waffen Tod und Leid bringen. Sie ist eine unabhängige internationale Organisation, die ein Verbot dieser Waffen schon in ihrem Namen trägt. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, abgekürzt OPCW. 2018 war es wieder soweit. Assad soll im syrischen Duma Giftgas gegen seine eigenen Leute eingesetzt haben. Westliche Regierungen waren entsetzt. Amerikanische, französische und britische Streitkräfte flogen Einsätze gegen syrische Ziele. Die OPCW kam später zum Schluss, das war Chlorgas und es kann nur die syrische Regierung gewesen sein. Auch die Bundesregierung sah das so und manche Medien fragten nicht nach.
Der Bundesregierung zufolge hat es einen Giftgasangriff in Syrien gegeben. Alle Untersuchungen deuteten auf die Verantwortung des syrischen Regimes hin, erklärte Regierungssprecher Seibert.
Dass es daran berechtigte Zweifel gab und gibt, hat die OPCW in ihrem späteren Bericht unerwähnt gelassen. Und die Medien? Informationen zum neuen Stand der Dinge sucht man mit der Lupe. Das war einem Hörer aufgefallen und er bat uns um eine Recherche. Mein Kollege Mark Turner kennt sich aus in diesem Thema. Er war kurz nach dem Angriff selber in Syrien und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er die Berichterstattung über Duma wahrgenommen hat.
Natürlich nur das, was man allgemein in der Presse lesen konnte. Ich war dann selber einige Wochen nach diesem Zwischenfall in Duma, also im Mai 2018, und konnte mich innerhalb dieser Szenerie, wo das passiert sein soll, bewegen. Allerdings nur unter Beobachtung der syrischen Militärsicherheit und auch die Zeugen, die ich dort gesprochen habe, wurden von denen beobachtet. Ich selber wurde auch von denen beobachtet. Das ist ein bisschen der Hintergrund. Und dann kann man sich im Grunde dies alles beobachtet habend bei den konkreten Vorwürfen nur auf die Meinung der Experten stützen.
Also wenn die OPCW zum Schluss kommt, irgendwann dann später, das war Assad, dann muss man das glauben?
Das muss man nicht glauben. Es ist nur sehr schwierig, wenn man kein Experte ist, das so anzuzweifeln, dass man die Zweifel auch wiederum erklären kann. Und das ist genau das Problem. Also ich würde jetzt zunächst einmal der OPCW die Verantwortung zuschreiben, da sehr, sehr transparent vorzugehen. Und das ist genau der Vorwurf, den man ihr jetzt machen muss, dass sie das nicht macht. Also es hat da zwei unterschiedliche Aussagen gegeben oder es gibt sie immer noch. Und da müssen wir uns ganz kurz vergegenwärtigen, worum es eigentlich geht. Also es geht um den Abwurf zweier Bomben. Ich nehme jetzt mal das etwas anschaulichere Beispiel von einer Bombe, die in einem Schlafzimmer liegt. Und da ist eben die Frage, wie ist sie da reingekommen? Da gibt es einen Krater in der Decke und man sagt, das eine Team, und das ist das, die Meinung, die immer noch von der OPCW offiziell unterstützt wird. Ja, da seien also Abschabungen an der Bombe und an der Decke, die ließen eben darauf schließen, dass die runtergefallen sei. In Klammern, das bedeutet, dass eigentlich nur die Luftwaffe der Assad-Streitkräfte das gemacht haben kann. Die Rebellen haben keine Luftwaffe. Dann gibt es aber einen jetzt geleakten, entgegengesetzten Expertenreport, der sagt genau das Gegenteil. Also der sagt, offenbar ist diese Bombe dort platziert worden an dieser Stelle. So, was man der OPCW jetzt vorwerfen muss, ist, dass sie das nicht transparent macht. Sie sagt, es gibt eine abweichende Meinung, aber wir stellen uns immer noch vor die oder hinter die ursprüngliche Aussage. Also ich würde jetzt von der OPCW fordern, da größtmögliche Transparenz walten zu lassen.
Wir wissen also immer noch nicht, wer es wirklich war, aber was wir vielleicht beobachten können, und das sollten wir beide jetzt tun, einmal einen Blick auf die Berichterstattung darüber zu werfen. Das heißt, vor zwei Jahren, als diese Attacke, dieser Angriff war in Duma, haben sich einige Medien relativ klar geäußert, es kann nur Assad gewesen sein. Und wie verhalten sich diese Medien jetzt, wo eigentlich erhebliche Zweifel daran doch zumindest berechtigt sind?
Sehr, sehr zurückhaltend. Das wird ja auch in einem Artikel des US-Magazins The National Interest geschildert. Es geht konkret um den Fall eines Newsweek-Reporters und der hat das aufgespießt, also hat eben diesen entgegengesetzten Report eines Experten der OPCW geschildert und wurde dann sanktioniert, er durfte das also nicht veröffentlichen. Und das ist schon sehr auffällig, dass also darüber so sehr wenig berichtet wird. Und das, glaube ich, liegt daran, dass die russlandfreundlichen Medien, die Medien, die dann wiederum dem syrischen Regime zuneigen, auch natürlich ihren Spin um diese Duma-Geschichte aufgebaut haben Und die argumentieren dann so ein bisschen so in die Richtung, ja, also wenn es da einen Fehler gibt, dann stimmen auch die anderen Vorwürfe nicht gegen Assad. Dann hat er überhaupt keine Menschenrechtsverletzungen begangen und so weiter. Und ich denke, da wollen viele Reporter nicht in diesen Spin hineingeraten. Und deshalb diese Zurückhaltung, da erstmal überhaupt nichts zu berichten.
Also mit anderen Worten, ist Duma nicht nur ein Spielball der Politik geworden, sondern Duma ist auch ein Spielball der Medien?
Absolut. Also es gibt, glaube ich, und das ist mir auch als Reporter aufgefallen, der immer wieder aus diesem Gebiet berichtet hat, es gibt eigentlich immer nur Freund und Feind in dieser Berichterstattung. Wenn ich etwas gemacht habe, was das Narrativ des Assad-Regimes in Frage gestellt hat, habe ich ganz wütende Reaktionen bekommen von den Freunden Russlands und von den Freunden Assads. Habe ich etwas gemacht, was das Narrativ des Westens in Frage stellt, da kommen da sofort wieder ganz schwere und ganz auch böse, teilweise persönlich verletzende Vorwürfe. Also es gibt offenbar wirklich immer nur das eine oder das andere und da muss man als Journalist, glaube ich, sich absolut davon freimachen.
Trotzdem ist es zu viel verlangt, wenn man jetzt, nachdem zumindest berechtigte Zweifel am ursprünglichen OPCW-Bericht angebracht sind, von Medien erwartet, dass sie das aufgreifen. Ist das zu viel verlangt?
Nein, das sollten sie auf jeden Fall tun und sie sollten vor allem auch der OPCW ihre Verantwortung zeigen. Die OPCW ist, glaube ich, die Organisation, die jetzt in der Kritik steht und natürlich, es stehen auch in der Kritik all jene Medien und ich komme nochmal auf dieses Beispiel vom National Interest zurück, die da irgendwie versuchen, eine Berichterstattung über diesen Fall der OPCW zu verhindern.
The National Interest, Sie haben es gerade erwähnt, schreibt ja, dass die Medien systematisch versagt haben und schreiben auch, it is a disgrace, es ist eine Schande. Ist dieser Vorwurf berechtigt?
Zu einem gewissen Grad ja, das würde ich sagen. Denn das ist etwas, was, wenn es so passiert ist, und darauf gibt es jetzt ja Hinweise, dass da eine Kontroverse innerhalb der OPCW deutlich nachweisbar ist und darüber wird nicht berichtet. Das ist wirklich eine Schande, wenn das nicht der Fall ist. Es gibt also in diesem Konflikt leider oft nur die Wahrnehmung von Freund und Feind. Es gibt unterschiedliche Koordinatensysteme unterschiedlicher Interessen. Und egal, was man sagt, man kommt automatisch in das Koordinatensystem der einen oder der anderen Seite. Das ist genau das Problem. Aber deshalb sagte ich ja, man darf sich als Journalist nicht darauf einlassen. Man muss eben davon ausgehen, dass jemand, der vielleicht wie jetzt im Falle des Assad-Regimes oft selber gelogen hat oder wo die Medien, die dieses Regime unterstützen, oft Falschinformationen verbreiten, oft Fälschungen auch verbreiten, dass auch jemand, der lügt, in einem Fall auch mal die Wahrheit sagen kann. Das gehört auch dazu.
Mit Mark Turner habe ich über die Berichterstattung über Duma gesprochen. Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf sind zwei Fernsehstars, die Schülerstreiche quasi erwachsenentauglich machen. Sie vergiften sich gegenseitig vor laufender Kamera, stoppen mit ihren Körpern Raketen, lauern Passanten auf, um sie durchzuknuddeln oder auf frischer Tat beim Clown zu erwischen. Viel Blödsinn also, unterhaltsam verpackt, aber immer sehr ernsthaft und glaubwürdig durchgeführt. Dass es mit Letzterem nicht weit her sein kann, wollen jetzt Rechercheure des NDR-Formats Steuerung F herausgefunden haben. Sie haben mit Manuel gesprochen, der in dem Berliner Kiez wohnt, wo ein vermeintlicher Fahrraddieb von Klaas Häufer-Umlauf in der Sendung Late Night Berlin gestellt wurde.
Klaas heißt er, den habe ich gesehen, das orangene Fahrrad und den Dieb, der immer wieder zurückkam, damit die Szene wieder neu gedreht wird.
Wie der Dieb kam zurück, was heißt das? Hä?
Naja, die Szene wurde öfter gedreht.
Wie oft hast du das gesehen?
Ich habe zwei auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob dreimal.
Alles inszeniert, sagt Han Park, der das für den NDR recherchiert hat. Mit ihm sind wir jetzt verbunden. Was genau haben Sie herausgefunden, Herr Park?
Wir haben uns die Filme von Joko und Klaas angeguckt. In dem Fall beim Fahrraddieb ist es eine Sendung von Late Night Berlin. Dort wird suggeriert, dass Klaas sozusagen einen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und ihm sozusagen ins Gewissen redet, du sollst nie wieder Fahrräder klauen und wenn du das nochmal machst, dann gibt es einen Riesenzirkus. Und wir haben uns angeguckt, ist das tatsächlich ein echter Fahrraddieb, ja oder nein? Stimmt es, was der Film von Anfang bis zum Ende suggeriert, ob das ein echter Fahrraddieb ist oder nicht? Und bei unserer Recherche haben wir diesen einen Anwohner getroffen und haben von ihm sozusagen die Aussage bekommen, das sind mehrere also ist es mindestens zweimal mit demselben Dieb gedreht worden. Und wir haben auch das Video von einem Anwohner bekommen, in dem wir sehen konnten, dass mindestens zwei Takes mit diesem Dieb gedreht worden sind.
Gibt es noch andere Beispiele?
Es gibt noch andere Beispiele. Wir haben uns zum Beispiel einen Film angeguckt, wo suggeriert wird, dass ein Prominenter im Heißluftballon ist und mit einem Piloten und einem Kameramann dort in die Luft steigt. Dann springen Kameramann und Pilot nacheinander raus per Fallschirm. Und dieser Prominente, der offensichtlich keine Erfahrung hat im Heißluftballonfahren, dann diesen Ballon selbst landen muss. Und da hat leider auch oder eine einfache Anfrage sozusagen bei dem zivilen Luftfahrtbundesamt ergeben, dass ein Pilot immer anwesend war, aber dieser Pilot ist eigentlich fast nie im Fernsehbild zu sehen.
Was meinen Sie, Herr Park, müssen wir uns darüber wirklich aufregen? Das ist ja schließlich Unterhaltung.
Es ist Unterhaltungsfernsehen und ich glaube, wir müssen uns nicht drüber aufregen, aber wir können uns grundsätzlich mal die Frage stellen, was darf was sollte Unterhaltungsfernsehen suggerieren dürfen und was nicht? Hat Unterhaltungsfernsehen per se einen Freifahrtschein, weil es uns einfach nur unterhalten sollte? Oder gilt auch dort, wenn dokumentarisches Erzählen oder journalistische Formate in Unterhaltungssendungen aufgeführt werden, ob es dort nicht auch so eine Art Transparenz geben sollte oder so eine Art Disclaimer, dass Leute, die trotzdem glauben, dass das echt ist, dass die sozusagen nicht auf die falsche Spur geführt werden.
Jetzt soll es für beide auch noch einen Grimme-Preis geben, aber nicht für Late Night Berlin, das Format mit dem Fahrradklau, sondern für das Format Joko und Klaas Live, 15 Minuten, in dem sie Aktivisten gegen Rechtsextremismus eine Plattform geben. Wie werten Sie das, Herr Park?
Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist die gesellschaftliche Haltung der beiden, die ich auch befürworte und gut finde. Ich finde, es ist in dieser seichten Unterhaltungsbranche gibt es sehr, sehr wenige Menschen, die gesellschaftspolitisch Stellung nehmen. Das haben diese beiden mit diesen 15 Minuten gemacht und das begrüße ich auch und das finde ich auch sehr gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich unangenehmer sozusagen zu recherchieren und herauszufinden, dass die in den Sendungen, die sie sozusagen produziert haben und mit denen sie auch berühmt und bekannt geworden sind, dass da Anhaltspunkte sind, dass da nicht alles so gelaufen ist, wie es von Anfang bis zum Ende suggeriert wird.
Vielen Dank, Herrn Park vom NDR. Die Bild-Zeitung war offenbar ziemlich empört über die Lorbeeren für Joko und Klaas und hat heute Morgen investigativ direkt mal bei Grimme angerufen. Der Grimme-Sprecher hat der Bild und nachher auch uns gesagt, dass die Fahrrad-Episode von Late Night Berlin gar nicht nominiert war. Trotzdem titelt die Bild kein Grimme-Preis für Late Night Berlin. Was total wahr ist und gleichzeitig totaler Fake. Recherchen zum Bildblick auf die Wahrheit finden Sie auf unserem Portal deutschlandfunk.de/mediasres.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Henry Lohmer. Ich bin Chefredakteur der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Wir haben 15 verschiedene Lokalausgaben und eine davon ist der Westhavelländer in Rathenow. Und der Westhavelländer erscheint morgen mit einem Lokalaufmacher, der heißt Jugend pflanzt. Worum geht es? Beim Sturmtief Xavier im Oktober 2017 wurde der Stadtwald von Rathenow brutal verwüstet. Die Folgejahre mit den dürren und heißen Sommern haben ihr Übriges getan, dass viele Bäume abgestorben sind. Die Stadt will jetzt diesen Wald wieder aufforsten und der Stadtförster hat deshalb eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt Forest for Future. Auf diese Art und Weise werden bis Ende März 25.000 Kiefern, 15.000 Buchen und 3.000 Douglasien gepflanzt.
Gleich nach den Nachrichten gibt es den Büchermarkt mit dem Thema, Sie ahnen es, Absage der Leipziger Buchmesse. Übrigens können Sie über die DLF-Audiothek-App zeitunabhängig alles hören, was die drei Programme von Deutschlandradio so zu bieten haben. Selbstverständlich auch Medias Res. Ich bin Bettina Schmieding und danke herzlich für Ihr Interesse.